Zugleich spielt die FPÖ seit vielen Jahren mit religiösen Begriffen und versucht auf diese Weise im katholischen Wählermilieu zu fischen, auch durch gezielte Eskalationen, konkret jetzt im katholisch-konservativen Milieu. 2024 bei den letzten Nationalratswahlen hat die FPÖ plakatiert, ziemlich einprägsam und radikal reduzierte Plakate auf Herbert Kickl und auf Botschaften wie "Euer Wille geschehe", also eine Abwandlung vom Vater Unser, von der Bitte dein Wille geschehe.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie soll Kirche dem Rechtspopulismus begegnen? Der Wiener Journalist Henning Klingen zu FPÖ, AfD und Christentum. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Superwahljahr. In Deutschland stehen 2026 ja vielerorts Landtagswahlen an. Am Sonntag ist es beispielsweise in Baden-Württemberg soweit. Ja, und bereits ihre Schatten vorauswerfen vor allem die Abstimmungen im Herbst in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. In beiden Bundesländern führt die rechtspopulistische AfD die Umfragen an. In Magdeburg stellen sich manche sogar auf das Szenario ein, dass die AfD die Staatskanzlei übernimmt und mit absoluter Mehrheit den Ministerpräsidenten stellen könnte. Ihr dortiger Programmentwurf, der liest sich wie ein Frontalangriff auf die beiden großen christlichen Kirchen, die sich klar gegen die Partei ausgesprochen haben. Ein ersatzloses Streichen von Staatsleistungen, das Ende des Kirchensteuereinzugs durch die Finanzämter, entfallende Fördermittel. Kirchliche Verantwortliche wie der Magdeburger Bischof Gerhard Feige warnen deshalb deutlich vor einer Wahl der AfD. Die AfD in Regierungsverantwortung in einem deutschen Bundesland, das wäre ein echtes Novum mit Disruptionscharakter, auch für das Staatskirchenverhältnis. Bei unseren Nachbarn in Österreich waren die dortigen Rechtspopulisten der FPÖ unterdessen schon mehrfach auf Bundesebene an Regierungskoalitionen beteiligt. Zudem regieren sie auch ganz aktuell in 5 Bundesländern mit. Die Partei wirbt offen um christliche Wähler und bedient sich dabei gerade in Wahlkampfzeiten auch biblischer Motive. Die katholische Kirche in der Alpenrepublik ist, ähnlich wie in Deutschland, angesichts dessen immer wieder zur Positionierung aufgerufen. Wie die Bischöfe und Katholikinnen und Katholiken auf die FPÖ blicken, wie es um das Verhältnis von Staat und Kirche in Österreich bestellt ist und in welchen Punkten sich die politischen Verhältnisse Wiens und Berlins unterscheiden. Darüber hat Karin Wollschläger aus unserem Podcast-Team zu Beginn der Woche mit dem Theologen und Journalisten Dr. Henning Klingen gesprochen. Henning Klingen kommt aus Mönchengladbach, seit 2003 lebt und arbeitet er in Wien. Dort ist er unter anderem Redakteur der katholischen Presseagentur Katpress, Chefredakteur der Zeitschrift Miteinander und Journalistenausbilder bei der katholischen Medienakademie. 2 Podcasts hat er auch, Diesseits von Eden und Der Sozialkompass heißen die. Karin Wollschläger ist Co-Büroleiterin der katholischen Nachrichtenagentur KNA für die Hauptstadt und für Ostdeutschland. Ein Blick also in unser südliches Nachbarland Österreich mit Henning Klingen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Ja, guten Morgen Henning. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung. Lieben Gruß aus Wien.
Wir sprechen heute über ein nicht so schönes Thema. Wir sprechen über die rechten politischen Ränder in Deutschland und Österreich, über die AfD und die FPÖ, die ja inhaltlich sehr ähnliche Positionen vertreten, vor allem in der Migrationspolitik, beide für völkischen Nationalismus eintreten und beide auch mit ähnlichen Schlagworten hantieren, also Stichwort Umvolkung oder Remigration. Aber anders als in Deutschland ist die FPÖ in Österreich schon länger in Regierungsverantwortung. Im Jahr 2000 wurde sie mit Jörg Haider erstmals Teil der österreichischen Bundesregierung. Und derzeit ist sie zwar nicht im Bund, aber in 5 österreichischen Bundesländern an der Regierung. In Deutschland ist eine Regierung mit der AfD zusammen bislang auf Bundes- und Landesebene ein absolutes No-Go. Wie kommt es, dass man sich in Österreich da offenbar nicht so schwer mittut? Ist die FPÖ nicht rechtsextrem?
Das würde ich schon sagen. Die FPÖ ist vielleicht, du hast es schon angesprochen, sowas wie eine Art Role Model des Rechtspopulismus, sagen wir mal erstmal in Europa. Es ist eine alte Partei, die sich aber durch die Jahrzehnte deutlich verändert und wohl auch radikalisiert hat durch ihre Geschichte hindurch. Und, du hast es gesagt, hat viele Verbindungen heute zu anderen Parteien des sogenannten dritten Lagers in Europa. die lange Tradition rechter Politik in Österreich ist das, worauf sich die FPÖ stützt oder die quasi 1:1 gleichzusetzen ist mit der FPÖ in Österreich. Die hat sich entwickelt von einem deutsch-nationalen Lager über den völkischen Nationalismus bis hin zu jetzt das Neueste ist, man vergleicht sich ein bisschen mit der MAGA-Bewegung. Austria First wird deklariert und alles ausgegrenzt, was nicht österreichisch, was immer das sein mag, ist. Also Zuwanderer, Asylbewerber, Flüchtlinge, der Islam. Daher würde ich sagen, dass die Partei rechtsextrem ist, aber dafür fehlt es in Österreich an entsprechenden Instanzen, die das wirklich festmachen können. Es gibt eine Stiftung, ein Verein, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, DÖW. Das hat zuletzt im Auftrag vom Innen- und Justizministerium nach fast 20 Jahren zum ersten Mal wieder einen Rechtsextremismusbericht veröffentlicht. Und die FPÖ wird darin mehr als 200 Mal genannt. Es gibt aber trotzdem jetzt, das sind vielleicht die Unterschiede auch zur deutschen Ordnung, keine Möglichkeit, die FPÖ deswegen zu verbieten, denn die österreichische Rechtsordnung ist anders als in Deutschland. Also es gibt auch keine Beobachtung der FPÖ oder kein Verbotsverfahren oder sowas, was läuft. Das hat mit der Verfassung zu tun, die schon auf das Jahr 1920 zurückgeht, also deutlich älter ist als die deutsche Verfassung und nicht so aus dieser Zeit der nachnationalsozialistischen Aufarbeitung hervorgegangen ist. Und entsprechend hat der Verfassungsschutz kein Mandat, die FPÖ zu beobachten, selbst wenn sie sich als extremistisch herausstellt. Was es gibt eben, das ist das Verbotsgesetz von 1947, das die Wiederbetätigung und die Holocaustleugnung unter Strafe stellt. Und das Gesetz wird immer wieder vor allen Dingen gegen FPÖ-Funktionäre angewandt, die eben NS-Zitate verwenden, die Lieder mit NS-Gut bei Begräbnissen singen und solche Sachen. Aber eben, es gibt keine systematische Beobachtung der FPÖ, auch wenn das diskutiert wird. Aber es ist eigentlich nicht vorgesehen in Österreich.
Wie sind die Verbindungen der FPÖ zur identitären Bewegung? Also da ist ja Martin Sellner, erstens der Chef in Österreich der Identitären, natürlich Kopf und Vordenker generell und auch von der AfD sehr hofiert.
Ja, die identitäre Bewegung ist jetzt nicht keine Vorfeldorganisation der FPÖ, dafür sind auch die Wurzeln ja zu unterschiedlich, aber die fungiert sicherlich als eine Art Katalysator für die FPÖ unter Herbert Kickl, also eine Art Radikalisierungskatalysator, würde ich sagen. Du hast eben schon Begriffe wie Remigration genannt. Das sind ja Begriffe, die von den Identitären aus ihren Ausgang genommen haben und von der FPÖ und anderen Parteien dankbar übernommen wurden. Die Identitären sind eben ganz unverhohlen rassistisch, völkisch, auch antisemitisch. Und die Person Martin Sellner spielt ja sowohl für die AfD als auch für die FPÖ eine wichtige Rolle. Er sieht ja den Götz Kubitschek auch als eine Art geistigen Mentor. Und er fischt zugleich in einem etwas unappetitlichen, nein, nicht etwas, in einem unappetitlichen Becken, dieser Martin Sellner, dass er sich auf den Gottfried Küssel beruft als seinen Mentor, der offen ein Neonazi, ein verurteilter Holocaust-Leugner und Neonazi ist. In letzter Zeit ist es um diese Kontakte zwischen Identitären und FPÖ etwas ruhiger geworden. Vielleicht auch, weil Martin Sellner sein Sprecheramt niedergelegt hat, aber vermutlich auch, weil die FPÖ einfach sich so weit radikalisiert hat unter Herbert Kickl, dass es keine Identitären mehr braucht, um diese Wählerschicht abzugreifen.
Im Herbst haben wir ja hier in Deutschland, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen und den Prognosen zufolge wird die AfD in beiden Ländern mit Abstand die stärkste Kraft. In Sachsen-Anhalt besteht sogar theoretisch die Möglichkeit, dass die AfD eine Alleinregierung stellt. Der AfD-Chef dort des Landesverbands, Ulrich Siegmund, war im Januar dann auch schon mal in Österreich und hat sich quasi von der FPÖ beraten lassen in Sachen Regierung. Ist das in Österreich eigentlich wahrgenommen worden oder wie blickt man in Österreich auf die AfD?
Was man wahrnimmt, sind eben die Besuche, die engen Austausche, die es gibt zwischen AfD und FPÖ. Aber ich glaube, die Themenfokussierung ist ein bisschen eine andere. Das funktionieren würde, glaube ich, bei der AfD auch so aus meiner Fernwahrnehmung jetzt. Ich lebe seit über 20 Jahren in Österreich. Ist es wahrscheinlich etwas anders. Zum Beispiel die FPÖ ist ganz stark in den Regionen, also im ländlichen Bereich. Nicht, weil sie so eine soziale Partei ist, sondern weil sie die Begriffe wie Heimat, und da gibt es dann nachher auch, kommen wir sicher gleich noch drauf, den Konnex zur Kirche, zum Katholizismus, aber die setzt ganz stark auf so blumig aufgeladene Begriffe wie Heimat, Heimatliebe und sowas. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zur AfD, wie ich das wahrnehme, dass man Identität ausbildet, österreichische Identität rückspielt und sowas. Und da wird dann auf die AfD wird schon geschaut in Österreich, aber auch da muss man dann wieder gucken auf die verschiedenen Medien. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Unterschied zu Deutschland. In Österreich gibt es relativ wenig Medien, also die Medienvielfalt ist fürs Land Österreich, ich würde sagen, ausreichend, aber ist klein im Verhältnis zu Deutschland. Das heißt, es gibt gar nicht so die großen medialen Debatten in Österreich. Und die FPÖ hat es ziemlich geschafft in den letzten Jahren, das ist sicher also wahrscheinlich die wichtigste Strategie, eine komplett eigene Medienrealität aufzubauen. Mittlerweile entziehen sich FPÖ-Mandatare bis hin zum FPÖ-Chef den Anfragen des öffentlich-rechtlichen, des ORF und anderer Medien, des Standards, der Presse, also der Tageszeitung, die Presse, und spielen alle ihre Inhalte nur noch und dann auch Inhalte, die die AfD betreffen, also über Treffen mit der AfD, über die eigenen Medienkanäle. Also es gibt ein eigenes Radio, Austria First, jetzt vor kurzem gestartet. Es gibt FPÖ-TV, es gibt eigene Social-Media-Kanäle, alles mit hunderttausenden Followern. Da haben die schon sehr früh drauf gesetzt und sie entziehen sich konsequent eigentlich der öffentlichen Debatte, weil das auch das ein Begriff, der jetzt eingetröpfelt ist, weil sie diese Medien, also die öffentlich-rechtlichen, für Systemmedien halten und sie jetzt über ihre Kanäle eine Art Verschiebung des Diskurses nach rechts betreiben und sowas. Aber das geht ein bisschen von deiner Frage weg. Die AfD, also das wird wahrgenommen im sehr kritisch innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien und der relativ wenigen überregionalen Medien, die es in Österreich gibt. Und innerhalb der FPÖ-Medien wird das gefeiert, dieses Verhältnis zur AfD.
Sehr spannend, was du zu den Medien oder deren Medienstrategie sagst. Da wird man beobachten müssen, ob das in Deutschland auch in diese Richtung geht. Im Moment ist es bei uns noch komplett anders. Sie setzen darauf und beklagen sich, wenn sie nicht angefragt werden, beschweren sich, dass sie nicht angefragt werden. Kommen wir mal zu den Kirchen und der FPÖ. Wie ist denn das Verhältnis? Vielleicht erstmal von der einen Seite blickend, wie steht die FPÖ zu den Kirchen und kann man da vielleicht auch Entwicklungslinien oder so skizzieren?
Das Interessante ist, dass die FPÖ von ihrer Geschichte her eigentlich eine antiklerikale Partei ist. Das muss man sich aber klar machen. Schlichtweg, weil sie sich immer als Anti-Establishment- und Anti-Systempartei verstand. Und zu diesem System zählt sie eigentlich auch die Kirchen, speziell die ÖVP und ihren engen Konnex zum Katholizismus. Zuletzt hat Kickel wirklich auf dieser Klaviatur nochmal gespielt, als er Kardinal Schönborn wegen der kirchlichen Position in der Corona-Pandemie als systemhörig beschimpft hat. Zugleich, und das macht es jetzt etwas komplizierter, spielt die FPÖ seit vielen Jahren mit religiösen Begriffen und versucht auf diese Weise im katholischen Wählermilieu zu fischen, auch durch gezielte Eskalationen und Eskalationen. Konkret jetzt im katholisch-konservativen Milieu. 2024 bei den letzten Nationalratswahlen, das ist auch in Deutschland weithin wahrgenommen worden, hat die FPÖ plakatiert, ziemlich einprägsam und radikal reduzierte Plakate auf Herbert Kickl und auf Botschaften wie "Euer Wille geschehe". Also eine Abwandlung vom Vater Unser, von der Bitte dein Wille geschehe. Das war strategisch, muss man neidlos anerkennen, genial, weil damit spielt man auf der Aufmerksamkeitsklaviatur ganz vorne mit. Und es ist ein Affront, auf den die katholische Kirche klar reagiert hat. Also der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Lackner, ist ausgerückt und hat jede Instrumentalisierung religiöser Werte und religiösen Selbstverständnisses von sich gewiesen. Zugleich aber merkte man an den Stellungnahmen von kirchlichen Verantwortungsträgern, dass sie ein Unwohlsein dabei hatten, weil man den Eindruck hatte, man muss was sagen und zugleich springt man über das Wahlkampfstöckchen, das einem die FPÖ damit hingehalten hat. Aber das ist übrigens auch nicht neu. Kickl hat schon lange mit diesen Formen, diesen Worten, mit diesen Slogans gespielt. Er war nämlich früher ja auch Wahlkampfstratege und Redenschreiber von Heinz-Christian Strache, dem Vorgänger Obmann in der Partei. Der hat schon Wahlkämpfe geführt mit Slogans wie Abendland in Christenhand. Ein Slogan auch von Herbert Kickl. Oder 2013 mit Liebe deinen Nächsten, für mich sind das unsere Österreicher. Heinz-Christian Strache. Alles aus der Feder von Herbert Kickl. Und 2016 trat ein freiheitlicher Kandidat, Norbert Hofer, zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er hat dann war dann unterlegen, dem jetzigen Bundespräsidenten, aber relativ knapp. Und sein Slogan war, in eurem Sinne entscheiden, so wahr mir Gott helfe. Was die FPÖ damit erreichen will, ist ja relativ simpel. Eben, sagte ich schon, klassische, vielleicht auch ÖVP-enttäuschte Wählerschichten erreichen und zugleich ein längst christlich eigentlich entkerntes Kulturchristentum, so nennt das der hiesige, oft gefragte Beobachter der Szene, Paul Michael Zulehner, der auch in Deutschland ein Begriff ist, der spricht da von Kulturchristen, die im Prinzip zu der Wählerschicht der FPÖ zählen oder jetzt übergewandert sind, ist zu vermuten. Da gibt's, also es gibt Wahlstromanalysen der letzten Wahlen. 440.000 WählerInnen sind gewechselt vom Lager der ÖVP zur FPÖ rüber. Und dass da relativ viele auch KatholikInnen drunter sind, ist anzunehmen und die eben eine Art Kulturchristentum für sich in Anspruch nehmen.
Die ÖVP, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht genau wissen, ist in etwa wie die CDU. Genau. In Deutschland einzuordnen,
ne? Korrekt, genau. Und eine der beiden Parteien, also die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei und die ÖVP, die sich jetzt eigentlich über Jahrzehnte die Macht, ich will nicht sagen geteilt haben, aber immer in wechselnden Konstellationen durch eigentlich immer Regierungsparteien waren, muss man sagen.
Die AfD in Sachsen-Anhalt hat jetzt ein Wahlprogramm, einen Entwurf für ein Wahlprogramm vorgelegt und darin will sie quasi überspitzt gesagt den Kirchen komplett das Geld abdrehen. Alle Staatsleistungen sollen komplett sofort abgeschafft werden, wenn die AfD an die Regierung kommt. Kirchensteuereinzug will sie auch nicht mehr für die Kirchen machen. Radikal alle Kürzungen. Gibt es solche Bestrebungen auch bei der FPÖ?
Ich glaube, bei der FPÖ weiß man sehr genau, weil man ja häufiger schon in Regierungsverantwortung war. Also im Jahr 2000 mit Wolfgang Schüssel hat man eine Koalition gebildet, dann mit Sebastian Kurz eine Koalition, die bekanntlich mit dem Ibiza-Video dann auseinandergegangen ist. Da weiß man, glaube ich, sehr wohl, das zeigen auch Chats, die im Nachhinein aufgetaucht sind, da weiß man sehr wohl, was Kirche im Fall in Österreich die katholische Kirche vor allen Dingen, weil die doch die große Mehrheit darstellt, leistet für den Staat und im Staat. Die wäre gar nicht so leicht zu ersetzen. Also alle Mittel streichen, alle Privilegien streichen, wäre gar nicht so leicht, weil dann Kirche nicht mehr die Funktion übernehmen könnte, die sie im Staat hat, was jetzt das Sozialwesen angeht, was das Spitals, also das Krankenhauswesen angeht, den Bildungsbereich. Also das ist gar nicht so leicht, einfach zu kippen. Insgesamt hat die katholische Kirche ich würde mal sagen, jetzt momentan versucht sie ein neutrales Verhältnis zu den Parteien zu pflegen. Da beruft man sich immer auf das sogenannte Maria Zeller Manifest von 1952, in dem ist die Rede von einer freien Kirche in einer freien Gesellschaft. Also man übt sich in Äquidistanz, auch wenn man natürlich eher zur FPÖ ein kritisches Verhältnis hat. 2024 im Wahlkampf, um dieses Verhältnis ein bisschen zu beleuchten, das ist ein interessantes Schlaglicht, da gab es von der Katholischen Sozialakademie, das ist eine Dienststelle der Bischofskonferenz, eine Broschüre Christlich wählen im Vorfeld der Nationalratswahl. Und die wurde gemeinsam erstellt mit dem Fachbereich für Sozialethik an der Uni Wien. So. Und diese Broschüre liest sich tatsächlich, also es geht um Gewissensbildung und so, aber eigentlich liest sie sich in der Spitze, und die Formulierungen kommen dann auch vor, eigentlich darin, warum es für Christen nicht möglich ist, die FPÖ zu wählen. So. Daraufhin gab es kurz vor der Nationalratswahl eine erboste Anfrage, eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an das Bildungsministerium, wie diese Broschüre zustande gekommen ist, weil man darunter den Missbrauch von Steuergeldern, ein Dirty Campaigning auf Steuerkosten, auf Steuerzahlerkosten gegen die FPÖ vermutet hat. Also man zeigt da immer mal wieder die Zähne. Das ist alles dann nachher im Sande verlaufen nach den Wahlen. Aber man fletscht immer wieder mal die Zähne. Also insofern ist es schwierig, dieses Verhältnis ist wirklich schwierig, die Die katholische Kirche ist eben, hatte ich schon angedeutet, mit Caritas, Schulwesen, Sozialwesen ganz eng eigentlich in einem Kooperationsverhältnis zum Staat. Und da hat auch schon, also da gibt es schon Ambitionen, immer wieder dieses Verhältnis anzugehen, aber ein bisschen anders als vielleicht in Deutschland. Es gibt hier diese Figur, den Thomas Schmid, der war enger Vertrauter von Sebastian Kurz in der Regierung Kurz während der Corona-Pandemie. Und da gibt es Chatverläufe, die jetzt im Nachhinein aufgetaucht sind, wo Sebastian Kurz dem Thomas Schmid gesagt hat, er möge doch Gas geben, so war das Zitat, bei der Bischofskonferenz und sie auf Kurs bringen in der Corona-Politik. Ansonsten würde man mal die Steuerprivilegien der Kirche sich genauer angucken. Also es war eine offene Drohgebärde, aber zugleich weiß man halt doch auch immer, was man an der Kirche hat.
Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben im Februar 24 vor den Bundestagswahlen eine Erklärung zu völkischem Nationalismus herausgegeben, die sehr klar war, dass für Christen die AfD nicht wählbar ist. Das wurde sehr deutlich gemacht. Und das, was du beschrieben hast, die Broschüre, die die Bischöfe in Österreich zu den Nationalratswahlen rausgegeben haben, christlich wählen, das klingt doch etwas handzahmer. Sehe ich das richtig?
Na, es ist zum einen nicht eine Broschüre der Bischofskonferenz, sondern von einer Fachstelle der Bischofskonferenz. Da gibt's immer, also das ist nicht offiziell die Bischofskonferenz. Die ist auch in Österreich deutlich schlanker oder dünner aufgestellt als in Deutschland. Also in Deutschland ist es doch sehr fast beamtisch, wohlstrukturiert. Das ist in Österreich alles viel, viel dünner, diese Schicht, diese Organisationsdecke. Das heißt, es gibt solche Erklärungen nicht. Also es gibt die dreimal im Jahr die Pressekonferenzen, bei denen sich dann der Vorsitzende äußert, so ähnlich wie bei der Deutschen Bischofskonferenz eben. Und da wird er dann, da nimmt er dann auch Stellung und Position. Aber das bleibt dann, es gibt keine Wahlkampfempfehlungen, auch keine Wahlempfehlungen bei diesen Pressekonferenzen, sondern es bleibt dann etwas im Allgemeinen. Was sind die Grundsätze, nach denen ein Christ, eine Christin zu wählen hat? Und dass man die Gesamtheit abbilden soll, dessen, was Katholizismus darstellt, wie auch immer. Also solche dezidierten Wahlkampfempfehlungen gibt es seitens der Bischöfe nicht. Das Einzige, was sie machen, ist dann zu konkreten Gesetzesvorhaben Eingaben machen. Also dass, wenn es Gesetzesvorhaben gibt, die zum Beispiel die Handschrift der FPÖ dann tragen, dass sie dort sich auf rechtlicher Basis mit diesen Gesetzesvorlagen befassen und dort kritische Eingaben machen, im Verfahren sozusagen. Aber diese Art, wie es in Deutschland gemacht wird, auch mit so Brandbriefen oder sowas, das gibt es in Österreich nicht, nein.
Ist in Deutschland ja auch nicht üblich gewesen bis zu dem Moment, wo man jetzt hier bei der AfD eben Gefahr in Verzug sah. Und ich glaube, weil das Ausmaß, das man da befürchtete, so groß war, ließ man sich eben dazu.
Ja, in Österreich ist es, vielleicht hat es auch damit zu tun, es gibt in Österreich auch das sogenannte Laienapostolat, das Organisierte. Das ist das, was in Deutschland vielleicht das ZTK für sich in Anspruch nimmt, also die Laienvertretung. Die ist in Österreich, nennt sich das die Katholische Aktion Österreich. Die ist aber sehr stark an die Bischofskonferenz angedockt. Es ist nicht so dieser fast Kontrapart, den manchmal das ZTK in Deutschland einnimmt, jetzt bei dem Synodalen Weg und sowas. Und das heißt, wenn es darum geht, Partei oder politisch zu sein als Katholik, als Katholikin, und was das bedeutet, dann sagt man eigentlich gerne, dafür haben wir die Katholische Aktion. Und die macht es sehr wohl. Also die erklärt sehr wohl, was, dass man als Christ, als Christin nicht FPÖ wählen kann. Genauso wie eben das, die Katholische Sozialakademie. Also man hat andere Arme, um diese Klaviaturen zu spielen. Aber die sind leider eben lange nicht mehr so schlagkräftig, wie es war. Also das Laienapostolat blutet oder trocknet ein wenig aus in Österreich. Das sieht man auch an der Resonanz der, wenn es Medien- oder Presseerklärungen in diese Richtung gibt oder solche Botschaften, dass sie nur bedingt aufgegriffen werden medial. Also es ist schon, leider hat da das, dieses Laienapostolat, wo das eigentlich zu Hause wäre, wo der Ort wäre, um über politische Ambitionen der Christen zu sprechen, hat an Bedeutung leider verloren.
Mhm. Gibt es Tendenzen in Deutschland auch, denke ich. Wie verhält es sich denn in Österreich mit den Christen unter den FPÖ-Wählern? Also man sagt ja gemeinhin, ja, das Christentum schützt ein bisschen vor extremen Wahlentscheidungen. Es lässt sich hier beobachten, in Ostdeutschland, dass in den besonders katholisch traditionellen Gebieten, wie bei den Sorben zum Beispiel oder im Eichsfeld, die AfD durchaus beachtliche Werte erzielt. Da habe ich ein bisschen den Eindruck, die Katholiken da wählen die AfD nicht wegen des Rechtsextremismus, sondern trotz des Rechtsextremismus. Vielleicht muss man da differenzieren. Wie ist es bei der FPÖ und den Christen?
Wie gesagt, bei der letzten Wahl sind eben 440.000 Menschen, Wählerstimmen von der ÖVP, die eine klassische christliche Kernwählerschaft hat, rübergewandert zur FPÖ. Da werden eben auch unzählige Katholikinnen und Katholiken dabei gewesen sein. Tatsächlich punktet die FPÖ bei dieser Wählergruppe, bei den Christen, mit Themen eben, wo Heimat und Kulturchristentum miteinander verschmolzen werden. Also so ein bisschen bayerisch, mir san mir und mir san katholisch und mit Katholiken, und mir als Katholiken wollen uns auch das Schnitzel nicht verbieten lassen, das von der EU und überhaupt und bitteschön sollen die ganzen Flüchtlinge raus. Also das ist jetzt natürlich völlig überzeichnet, aber es regiert doch stark diese Angst vor Überfremdung und dem Verlust einer österreichischen Identität, zu der man eben hier auch gerne den Katholizismus in einer volkskulturellen Prägung zählt. Aber es gibt auch Themen, die seit einigen Jahren Einfallstor sind, und die für Christinnen und Christen interessant zu sein scheinen, was die FPÖ offensiv bespielt. Das sind die Themen Familienpolitik und Lebensschutz. Beim Thema Familie setzt die FPÖ auf ein ganz traditionelles Familienbild, auch geprägt mit Vater, Mutter, Kindern, möglichst viele Kinder. Da gibt's aber auch starke Proponenten dafür in der ÖVP. Also da deswegen befetzen, beflegeln sich die beiden Parteien auch immer so, weil das eine ähnliche Zielgruppe ist. Und dazu kommt dann noch die Kritik an einem angeblichen Vogue- und Gender-Wahnsinn. Das sind wieder die Begriffe, die zuletzt bei den letzten Parteiveranstaltungen wieder ganz stark gemacht worden sind von Kickl. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel auch bei konservativen christlichen Veranstaltungen wie dem Marsch für das Leben, den es immer wieder gibt, dann auch nicht nur Altbischöfe konservativer Prägung, wie der St. Pöltener Bischof Klaus Küng auftreten, sondern eben auch ein Martin Zellner dann dort mal gesehen wird oder eben FPÖ-Politiker dort auftreten beziehungsweise mitgehen. Also insofern gibt es da schon inhaltliche Schnittmengen. Aber es lässt sich nicht so genau beziffern bisher.
Aber es scheint in den groben Linien ähnlich wie bei der AfD zu sein. Hat sich die FPÖ, wenn sie dann in Regierungsverantwortung war, verändert, dass sie da nicht mehr so radikaler aufgetreten ist? Lässt sich da was sagen? Oder gab es dann vielleicht auf der Ebene der Bundesländer auch Maßnahmen, wo etwa Fördergelder für zivilgesellschaftliches Engagement, für queeres Leben oder Ähnliches gestrichen wurden? Sind dir da Beispiele präsent?
Also wie eben schon gesagt, die FPÖ war ja schon mehrmals in Regierungsverantwortung auf Bundesebene. Und da ist sie eigentlich jedes Mal über sich selber gestürzt und gestolpert. Da kann man fast ein bisschen froh sein, dass sie sich selber immer ein Bein stellt. Das heißt, wir hatten mit dem Ibiza-Video als Beispiel, dann hat man offen die eigene Korruptionsbereitschaft unter Beweis gestellt und darüber ist die Regierung zerbrochen. Und unter Schüssel ist es ähnlich gewesen. Da ist Jörg Haider dann aus der Regierung ausgetreten und beziehungsweise hat sich um die Regierungsverantwortung letztlich relativ bald gedrückt und nach Kärnten zurückgezogen. Dann hat man sich gespalten in das BZÖ, das Bündnis Zukunft Österreich. Das war Jörg Haider und die FPÖ, die dann daraufhin auf 10% abstürzte. Die Partei ist immer für Skandale auch im Inneren gut und stellt sich sozusagen ein Bein. Der Herbert Kickl ist einer, der eine Art Kontinuum in den letzten, über 20 Jahren eigentlich darstellt. Der es vom Redenschreiber über Wahlkampfstrategen jetzt bis hin zum Parteiobmann gebracht hat. Und das ist schon das Bedenkliche, dass er da, so wenn man so die Linien zieht, dass es eine stetige Radikalisierung unter ihm gegeben hat, beziehungsweise dass es jetzt immer ungehemmter radikal ist. Was, glaube ich, aber anders ist als bei einem Jörg Haider, ist, dass dem Herbert Kickl, wenn man ihn so sieht, bei Veranstaltungen jede Form von Charisma fehlt. Ich glaube, dass darunter leiden auch FPÖ-Leute, die bejubeln ihn natürlich pflichtbewusst bei Parteiveranstaltungen, aber er ist kein wirklich mitreißender Redner. Er ist mehr so ein Parteistratege und ein bisschen Technokrat der Parteimacht. Also und in den Vertrauensindizes auch ist er fast am letzten Platz in Österreich. Also er genießt überhaupt keine besondere Anerkennung oder besondere Wertschätzung, dass man ihm zutraut, Bundeskanzler zu werden oder sowas. Ich glaube daran, das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum die FPÖ gesagt hat, wir richten uns jetzt in dieser Regierungslegislaturperiode in der Opposition ein. Es gab ja Koalitionsverhandlungen. Sie hätten ja durchaus die Chance gehabt zu regieren, haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil ich befürchte oder manche anderen auch, dass sie eigentlich darauf schielen, dass es vielleicht vorgezogene Neuwahlen gibt, 2028. Da hat Herbert Kickl schon von gesprochen vor ein paar Tagen, dass er davon ausgeht und dass sie dann die Absolute einfahren. Das ist tatsächlich, die Absolute nicht, aber noch, dass ihre Machtbasis noch größer wird. Die ist nämlich tatsächlich in den Sonntagsfragen erschreckend. Deswegen ist die FPÖ auch quasi, jubelt sie, weil sie konstant zwischen 34% und 37% liegt bei der Sonntagsfrage, je nachdem, welches Institut diese Sonntagsfrage durchführt. Also insofern ist die FPÖ in Wartestellung für eine höher gerankte Regierungsverantwortung und geht davon aus, dass die jetzige Regierung bald zerbricht, wofür es aber eigentlich gerade jetzt akut keine besonderen Anzeichen gibt, würde ich sagen.
In Deutschland treibt die Kirchen die Sorge und Frage um, was ist, wenn die AfD in Regierungsämtern ist, dann muss man andere Kontakte zu ihnen haben. Jetzt ist es so, dass auf Bundes- und Landesebene man keine offiziellen Kontakte zu AfD-Mandatsträgern pflegt. Das ist aber was anderes. Das fängt schon an, wenn es einen AfD-Landrat gibt, was wir jetzt haben, den kann man bei bestimmten Veranstaltungen nicht einfach übergehen und nicht einladen. Wie hat sich das in Österreich eingespielt?
Da kann ich jetzt nur sprechen aus der Sicht der Bischofskonferenz, die versucht eben ein Verhältnis der Äquidistanz eigentlich zu allen Parteien zu pflegen. Und zuletzt im Januar zum Beispiel gab es noch offiziell also ein erstes Beschnuppern, ein Kennenlernen, also informelle Gespräche zwischen Bischofskonferenzspitze und FPÖ-Spitze. Da wird dann immer betont, dass diese Gespräche mit allen Parteien, die im Parlament vertreten sind, geführt werden. Das stimmt auch. Und es gibt auch keine jetzt besonderen Kommuniqués oder Botschaften, die von diesen Gesprächen ausgehen. Man ist nur bemüht, tatsächlich die Gesprächskanäle nicht komplett abbrechen zu lassen. Also das wäre, glaube ich, auch nicht clever. Wie gesagt, aufgrund der intensiven Verwebung, die Kirche in Österreich mit dem Staat hat. Das ist ja auch, ich sag mal, wahrscheinlich auch klug, weil wenn man als Kirche Wirksamkeit haben möchte in den Staat hinein, wenn man für Menschen da sein will, wenn man es jetzt etwas vielleicht hochtrabend sagt, dann muss man ja gucken, dass man diese Hilfe auch monetär umsetzt, also sprich in Spitalswesen, im Sozialen, im Schulwesen und sowas. Und das alles nur durch sozusagen zu riskieren, indem man jetzt Gesprächskanäle schließt, schon im Vorfeld oder dann, wenn Regierungsverantwortung da ist, das ist wahrscheinlich nicht clever. Also das würde die Kirche auch nicht wollen.
Henning, ganz herzlichen Dank, dass du uns das mal aufgedröselt hast. Ich glaube, es hat sich ganz gut abgezeichnet jetzt, wo Linien parallel verlaufen in Deutschland, Österreich und wo es aber auch deutliche Unterschiede gibt im Umgang miteinander zwischen Kirchen und den extremen, rechtsextremen Parteien. Ganz herzlichen Dank dir fürs Gespräch.
Gerne.
Das war der Wiener Journalist Henning Kling im Gespräch mit Karin Wollschläger aus unserem Podcast-Team. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Henning Klingen hat auch zwei Podcasts. Diesseits von Eden, der Podcast der Katholisch-Theologischen Fakultäten Österreichs und Südtirols, und der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Beide findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes verlinkt, also im Begleittext zur heutigen Episode. Genauso haben wir dort die Erklärung verlinkt, mit der die deutschen Bischöfe 2024 klar gemacht haben, dass völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar sind. Und wie immer gilt auch heute, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Wo stimmt ihr unserem heutigen Gast in seiner Analyse zu? Was reizt euch eher zum Widerspruch? Kommentiert gerne auf Facebook oder bei Instagram und schreibt uns unter lebendig-akademisch.de. Wenn euch gefällt, welche Themen wir hier Woche für Woche im Podcast behandeln, dann abonniert uns gerne. Empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte oder lasst eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts für uns da. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Karin Wollschläger, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.